ARD. Endlich Feierabend. Ein Mann kommt nach Hause, freut sich auf Frau und Kind. Doch als er die Wohnungstür aufschließen will, ist das Schloss blockiert. Er klingelt und klopft und ruft, aber niemand antwortet. Ein Nachbar hilft ihm, den Schlüsseldienst zu rufen. Der öffnet die Tür. Dann betritt der Mann die Wohnung. In der Luft eine Art Nebel, ein bläulich-weißer Schimmer. Möbel und Fußboden sind mit feinem Pulver bedeckt. Was er dann sieht, lässt ihn ohnmächtig zusammenbrechen.
Im Visier. Verbrecherjagd in Berlin und Brandenburg. Ein Podcast vom RBB.
Mit Elvira Siebert.
Meine Kollegin beim Fahndungsmagazin Täter, Opfer, Polizei im Rundfunk Berlin-Brandenburg und mit Uwe Madel.
Genau, der Mann, der viele Fälle hier im Podcast von Anfang an begleitet hat, als Autor und Moderator der Sendung Täter, Opfer, Polizei. Gemeinsam schauen wir hier auf wahre Kriminalfälle, auf wahre Verbrechen aus der Region Berlin und Brandenburg. Und die finden Sie alle in der ARD-Audiothek.
Heute geht es um einen Fall, der alle, die damit zu tun hatten, noch immer tief berührt. Es gibt zwei Opfer, eine Frau und ihre 9 Jahre alte Tochter. Beide wurden umgebracht. Eine Tat, die so grausam ist, dass man sie kaum beschreiben möchte. Wir werden wie immer in solchen Fällen auf einige Details bewusst verzichten. Aber auch das, was wir dennoch erzählen, ist in vielem nur schwer auszuhalten. Das vielleicht als kleiner Warnhinweis vorweg.
Und was den Fall heute auch besonders macht, lange ist völlig offen, worum es bei dieser Tat eigentlich geht. Um eine Beziehungstat, einen Raubmord, gab es einen politischen Hintergrund, Terrorismus oder Rassismus. Alles wird Ermittler lange beschäftigen.
Und genau darüber reden wir heute auch mit Andreas Voges, dem Chef der 4. Mordkommission in Berlin, dem Chefermittler in diesem Fall. Wir hatten ihn schon mehrfach als Gast hier bei uns beim Podcast im Visier, zum Beispiel in der Folge Grenzenlos, in der es um einen Doppelmörder ging, der sowohl in Berlin als auch in Brandenburg getötet hat. Auch das ein sehr besonderer Fall.
Doch die Ermittlungen zu dem Verbrechen, mit dem wir uns heute beschäftigen werden, also der Tod von einer Mutter und deren Tochter, die haben sich bei ihm besonders eingebrannt.
Ich kann mich eben noch erinnern, das war dann ein halbes, dreiviertel Jahr später, dass das dann irgendwann alles mal hochkommt, dass ich dann auch mit meiner Frau am Küchentisch gesessen habe und dann mir auch die Tränen gekommen sind, wo ich denke, wie kann man Menschen sowas antun?
Ja, das hört man auch selten, dass erfahrene Mordermittler, die schon viel erlebt haben, die viel gesehen haben in ihrem Berufsleben, viele schlimme Dinge, so emotional reagieren. Für Andreas Voges begann dieser Fall am letzten Februartag des Jahres 2020.
Ist ein Schaltjahr, deshalb gibt es einen 29. Februar. Dieser 29. Februar ist ein Sonnabend. Das Wetter ist ungewöhnlich mild für die Jahreszeit. Bis zu 12 Grad zeigen die Thermometer in Berlin an. Auch nachts gibt es keinen Frost.
Am Abend, so gegen 20 Uhr, geht bei der Polizei ein Notruf ein. In einer Wohnung in Berlin-Marzahn sind 2 Leichen gefunden worden. Am nächsten Tag ist das natürlich ein Thema in den Nachrichten, etwa in der RBB-Abendschau.
Die Polizei ist mit einem Großaufgebot in der Wörlitzer Straße in Marzahn. Durchsucht die Gegend nach verwertbaren Gegenständen, denn im 8. Stock eines Hochhauses liegen 2 Tote. Mutter und Tochter, 38 Jahre und 9 Jahre alt, beide aus Afghanistan, wie die Staatsanwaltschaft mitteilt. Wie sie zu Tode gekommen sind, bis jetzt ein Rätsel.
Andreas Voges hat an diesem Wochenende mit seiner 4. Mordkommission Bereitschaft. Schon als der erste Anruf am Sonnabend kommt, ist ihm klar, dieser Fall wird ihn auf besondere Weise fordern, denn er erfährt von einem verstörenden Detail am Tatort.
Dass eben in Berlin-Marzahn zu dem Zeitpunkt ein Kind getötet vorgefunden worden ist und es ja von der Auffindesituation, ja, das hat man mir schon am Telefon gesagt, kopfüber in einer Toilette steckte.
Ja, wer macht so etwas? Andreas Voges ist alarmiert und fährt sofort selbst nach Marzahn zum Fundort der Leichen, der, so scheint es, auch der Tatort ist.
Dort am Tatort hält sich der Ermittler aber erstmal zurück. Er wartet am Wohnungseingang, um mögliche Spuren nicht zu zerstören, und lässt die Kollegen von der Kriminaltechnik in Ruhe ihre Arbeit machen.
Aber man konnte schon so ein bisschen in die Wohnung reingucken. Man hat gesehen, dass dort ja wie ein Nebel, der ganze Bereich, der sichtbar war, so ein leicht bläulich-weißer Nebel, belegt war.
Aber was ist das für ein Nebel im achten Stock eines Plattenbaus? Wo kommt er her? Andreas Voges hat schnell eine Vermutung, die sich später als richtig erweisen wird. Wer auch immer hier gemordet hat, er muss wahrscheinlich, um Spuren zu vernichten, den Inhalt eines Feuerlöschers über Wände, Möbel und den Fußboden gesprüht haben.
Von seiner Position an dieser Eingangstür aus kann der Ermittler nur wenig von der Wohnung sehen. Das Badezimmer allerdings liegt gleich neben dem Eingang.
Und man konnte noch in das Bad gucken, weil es von der Tür aus, so mit einem Schritt konnte man da reingucken. Und da sah man dann eben den Leichnam der 9-jährigen Tajala. Und das war schon etwas, was auch ich in meiner beruflichen Vergangenheit so noch nicht gesehen habe. Und gerade wenn Kinder im Spiel sind, ist es immer noch mal auch wirklich für uns als ermittelnde Beamte emotional. Und die Situation, also so grotesk, also kann man sich kaum vorstellen.
Und das war die Situation, die Andreas Voges schon am Telefon beschrieben worden ist. Eine Kinderleiche, kopfüber in einem Toilettenbecken. Jetzt sah er das mit eigenen Augen, was der Täter da offenbar inszeniert hatte.
Aber wo ist die Mutter des Kindes? Ihre Leiche war nicht sofort für alle sichtbar. Zunächst entdecken die Polizisten im Flur der Wohnung einen großen Haufen mit Kleidungsstücken und Decken. Obendrauf lagen noch einige Koffer.
Doch als die Beamten dann genauer hinschauen, entdecken sie eine Hand. Ein kleines Stückchen aus diesem Haufen herausschauend. Es ist die Hand der Mutter von Tajala, Homa Z., 38 Jahre alt, verheiratet. Wie ihre Tochter wurde sie brutal getötet.
Also die Mutter, die Homa Z., ist mit insgesamt 37 Messerstichen getötet worden. Das Kind, die Tajala, hat einen Halsstich erlitten, der sehr schwerwiegend war, aber für sich alleine gesehen erstmal nicht tödlich. Sie ist dann zusätzlich mittels eines Schals erdrosselt worden.
Wir haben schon oft darüber gesprochen, bei vielen Ermittlungen ist der Tatort so etwas wie ein Buch voller Informationen. Man muss es nur lesen können, verstehen, was da geschrieben steht. Was sagt zum Beispiel die Auffindesituation der beiden Leichen über den Täter und über das, was ihn angetrieben hat?
Für Mordermittler Andreas Voges verstecken sich hier schon erste wichtige Hinweise.
Gerade wenn ein Leichnam abgedeckt ist, vielleicht eine Decke drüber gezogen wurde, über den Kopf und ähnliches. Das nennt man klassischerweise bei uns dieses Undoing, also dieses Ungeschehenmachen, weil der Täter zum Opfer eine emotionale Beziehung hat, in irgendeiner Art und Weise. Eventuell aus vorhergehenden Bekanntschaften oder ähnliches, weil er möchte nicht mehr das Gesicht seines Opfers sehen. Die Anzahl der Messerstiche ist ähnlich zu sehen wie das Abdecken des Leichnams. Auch hier haben wir einen sogenannten Overkill, also ein Übertöten des Opfers, was eben wiederum auf eine hohe Emotionalität hindeutet, weil der Täter hat viel mehr getan, als er hätte tun müssen. 37 Messerstiche sind nicht notwendig, um einen Menschen zu töten. Und auch da sind es wieder dann so Faktoren, die uns in der Priorisierung einer möglichen Ermittlungsrichtung helfen zu sagen, wo könnten wir den Täter finden? Ist es eben jemand, der eine emotionale Beziehung, eine Bekanntschaft oder ähnliches zu dem Opfer hat?
Eine emotionale Beziehung, das heißt, vieles deutet darauf hin, dass der Täter aus dem unmittelbaren Umfeld von Homa Z. und ihrer Tochter kommt. Und wer hat die engste emotionale Beziehung zu den beiden? Natürlich der Vater der Tochter, der Ehemann von Homa Z.
Der Ehemann von Homa heißt Ahmad Z. Er war es, der seine Frau und seine Tochter am Abend des 29. Februar 2020 gefunden hat, unterstützt vom Nachbarn, der ihm beim Türöffnen geholfen hat, weil die ja blockiert war. Kann er selbst der Täter sein?
Das wird natürlich geprüft. Doch schnell steht fest, Ahmad Z. hat den ganzen Tag auf einem Großmarkt in Schöneberg gearbeitet. Also weit entfernt vom Berliner Bezirk Marzahn. Dafür gibt es Zeugen. Damit hat er ein sicheres Alibi. Er kann es also nicht gewesen sein.
Und es hätte auch nicht gepasst, denn Mutter, Vater, Tochter waren als liebevolle Familie bekannt. 2014 waren alle drei aus Afghanistan geflüchtet. Da war Tajala erst 3 Jahre alt. Beide Eltern waren Akademiker. Ahmad Z. hatte englische Literatur studiert und war in Afghanistan als Sozialarbeiter tätig. Seine Frau Homa war Lehrerin.
Die Familie kam damals nach Deutschland, weil sie sich in Afghanistan nicht mehr sicher fühlte. Und um ihrer Tochter eine bessere Zukunft zu ermöglichen.
Doch jetzt sind Mutter und Tochter umgebracht worden. Eine Woche später haben wir auch in unserer Fahndungssendung Täter, Opfer, Polizei über diesen Fall berichtet.
Kuscheltiere, Kerzen und Blumen erinnern an das kleine Mädchen und seine Mutter, die hier im Haus ermordet, brutal aus dem Leben gerissen wurden. Für Nachbarn immer noch unfassbar.
Das ist schlimm. Für mich ist es schlimm. Weil ich glaube, also wenn man nicht ganz kaltschnäuzig ist, dann geht es nicht dran vorbei. Und es ist immerhin auch noch ein Kind dabei gewesen. Und dann, dass das ausgerechnet diese Leute waren. Also sie waren ruhig, sie waren freundlich. Und dass es auch keiner gehört hat, keiner gemerkt hat, dass das alles so still abgegangen ist. Ich würde mir wünschen, dass es wirklich aufgeklärt wird. Sonst kommt keine Ruhe rein.
Tja, aber von einer Aufklärung sind die Fahnder zu diesem Zeitpunkt weit entfernt. Dieser mysteriöse Doppelmord gibt ihnen Rätsel auf. Und so scheint zunächst noch vieles denkbar.
Ja, zum Beispiel ist auf dem Körper der toten Mutter eine Gebetskette gefunden worden, die der Täter dort abgelegt haben muss. Führt die Spur vielleicht zurück nach Afghanistan? War es vielleicht eine Art Rachemord der Taliban?
Aber Ahmad Z., der Ehemann, findet keinen Grund, warum die Taliban seine Familie bis nach Deutschland verfolgen sollten. Und er hat auch sonst keine Erklärung, warum jemand das Leben seiner Liebsten, also seiner Ehefrau und seiner Tochter und damit ja auch sein Leben zerstören wollte.
Also wird weiter ermittelt in alle Richtungen, wie es so gern im Polizeideutsch heißt. Hat der Täter vielleicht doch einfach nur Geld gesucht? Immerhin ist die gesamte Wohnung von ihm durchsucht worden und das offenbar in großer Eile.
Koffer waren geöffnet, Kleidungsstücke, die da drin sich befunden haben, sind einfach wahllos umhergeschmissen worden. Behältnisse, Schubladen geöffnet und. Also das war schon ein Tatort, wie man ihn auch nicht immer hat. Die Frage, ob es bei der Durchsuchung um Geld ging, ist am Anfang immer sehr schwer zu beantworten. Man muss ja auch überlegen, dass uns vielleicht Täter eine Trugspur setzen wollen, dass dieses Durchsuchen gar nicht ein wirkliches Durchsuchen war, sondern nur man vortäuschen wollte, dass durchsucht wurde, um von der eigentlichen oder sagen wir mal von der eigentlichen Ermittlungsrichtung abzulenken. Aber hier war es schwer zu beantworten. Also sprach einiges dafür, dass wirklich gesucht wurde, aber man hätte es eben eigentlich auch noch anders interpretieren können. Eben vorzutäuschen, dass es hier um einen Raub ging und von der eigentlichen Motivlage abzulenken.
Jedenfalls waren die Ersparnisse der Familie, immerhin um die 20.000 Euro, noch immer in der Wohnung. Verstaut in einem unscheinbaren Karton auf einem Küchenschrank.
Das heißt, wenn der Mörder wirklich nach Geld gesucht hatte, dann muss er das übersehen haben. Was sich aber eindeutig feststellen lässt, ist der genaue Zeitpunkt des Überfalls. Denn beim brutalen Angriff auf Homa Z. ist auch ihr Smartphone zerstört worden. Und zwar exakt um 12.05 Uhr. Eine wichtige digitale Spur.
Auch wenn die Polizei viele Motivvarianten weiter für denkbar hält, der Tatort verrät dennoch ein paar Dinge, die eine bestimmte Ermittlungsrichtung verstärken. Dazu gehörte auch die Tatsache, dass die Tür zur Wohnung nicht aufgebrochen worden war.
Daraus können wir natürlich schließen, dass Homa ihren Täter selbst hineingelassen hat. Und was natürlich auch wiederum ein Indiz ist, dass es jemand ist, der den sie kannte, von dem sie nicht argwöhnisch gegenüber war. Und gerade bei jemand, der eigentlich doch sehr zurückgezogen gelebt hat, auch wenig Kontakte innerhalb der afghanischen Community hatte, ist es schon für uns ein Indiz, dass dafür wieder, dass wir unseren Täter im Umkreis der Person suchen müssen, dass es ihr eine bekannte Person war.
Ja, sonst hätte Homer Z. niemals die Wohnungstür geöffnet. Ja, genau. Bei Fremden war sie immer sehr, sehr vorsichtig und sogar ängstlich. Und auch vor einigen Nachbarn im Haus, da hatte sie Angst. Da gab es zum Beispiel einen Deutschen mit großem Reichsadler auf der Jacke. Der hat sie immer wieder provoziert und sich zum Beispiel geweigert, gemeinsam mit der Familie im Fahrstuhl zu fahren, weil sie Afghanen waren.
Könnte es also sein, dass es hier um ein Hassverbrechen geht? Dass jemand Homer Z. und ihre Tochter aus rassistischen Motiven getötet hat? Es gibt einige, die der Polizei in dieser Zeit schwere Vorwürfe machen, dass zu wenig in diese Richtung ermittelt wird.
Eine Woche nach der Tat gibt es einen großen Trauermarsch in Berlin-Marzahn für Mutter und Tochter zum Gedenken an die Opfer, aber auch um den Druck auf die Ermittler zu erhöhen. Denn viele Teilnehmer an diesem Trauermarsch glauben, dass möglicherweise doch Rassismus ein Motiv sein könnte. Dass Mutter und Tochter sterben mussten, weil sie Afghanen waren, weil sie Fremde sind.
Und das, so finden viele, würden die Ermittler nicht ausreichend berücksichtigen. Denn wir haben ja gehört, die Familie musste in ihrem Wohnumfeld Anfeindung erleben und Homer Z. hatte deswegen sogar Angst. Ermittler Andreas Voges will diesen Vorwurf aber so nicht stehen lassen.
Wir haben auch, gerade weil es ja in der politischen Diskussion um Ausländerfeindlichkeit und sowas immer geht, haben wir auch geguckt, gibt es dort im Umfeld besondere Hinweise auf ausländerfeindliche Straftaten und so weiter. Wer kommt dafür in Frage? Es gab einen Wohnungsnachbarn, der schon, ich sag mal so, eine offenkundige rechte Orientierung hatte. Und er ist uns immer sehr gerne von außen herangetragen worden als möglicher Tatverdächtiger. Da gucken wir dann noch mal genauer drauf. Also, weil ich glaube, wir auch als Polizei wollen uns da diesen Vorwurf, eine Fremdfeindlichkeit zu unterstützen, in keinster Weise gefallen lassen. Und da haben wir auch sehr kritisch dieses Alibi überprüft und auch am Ende muss man einfach sagen, er kommt als Täter nicht in Frage, auch wenn sich das vielleicht der eine oder andere gewünscht hätte.
Also wer ein sicheres, nachprüfbares Alibi hat, der kann nicht der Mörder sein.
In der Tat.
Auch wenn das für manche vielleicht schwer zu ertragen ist, weil sie glauben, es besser zu wissen. Aber zum Glück ist das in einem Rechtsstaat so.
Ja, und da gibt es ja noch was, was gegen eine politische Motivation bei diesem Verbrechen spricht.
Rechte Taten, linke Taten streben ja nach Aufmerksamkeit. Man will ja auch die politische Meinung nach außen hin demonstrieren. Hier haben wir ja überhaupt gar keine politische Tat. Eben ohne, dass da eine politische Gesinnung nach außen in irgendeiner Art und Weise getragen wurde.
Fassen wir an dem Punkt noch einmal zusammen, was wir bisher wissen. Homer Z. und ihre 9-jährige Tochter Tajala werden in ihrer Marzahner Wohnung auf wirklich unglaublich brutale Weise getötet. Der Täter sprüht dann einen Feuerlöscher in der verwüsteten Wohnung leer, um Spuren zu verwischen.
Rassismus und Fremdenhass kommen als Motiv offenbar nicht in Frage. Viel wahrscheinlicher ist es, dass der Täter einen Bezug zur Familie hat, also eher aus dem nahen Umfeld kommen könnte. Wobei Vater und Ehemann Ahmad Z. als Verdächtiger ausscheidet. Auch er hat ein sicheres Alibi. Aber wer war es dann?
Bei ihrer Suche stoßen die Ermittler jetzt auf eine andere afghanische Familie, die im selben Plattenbau wohnt. Wissen die Mitglieder dieser Familie vielleicht mehr über den Doppelmord an ihren Landsleuten?
Im selben Elfgeschosser wie die Familie von Ahmad und Homer Z. wohnt auch Ali H. mit seiner Frau und den 3 Söhnen. Die beiden Familien kennen sich. Besonders eng aber ist die Verbindung nicht.
Augenscheinlich war es so, dass Ali H. und seine Familie auch aus einer anderen Gesellschaftsschicht kamen als Homer und ihre Familie. Homer und ihr Mann waren Akademiker in Afghanistan, während die Familie von Ali Z. eher einer unteren Schicht anzuordnen ist. Also er war auf jeden Fall nahezu oder er konnte nahezu nicht lesen, nicht schreiben. Ali hat selber nur 2-3 Jahre überhaupt eine Schule besucht. Und da merkte man schon, da ist eine Diskrepanz zwischen. Das war nicht die gleiche Ebene.
Trotzdem, man hatte Kontakte, man half sich auch, wenn Hilfe gebraucht wurde. Erst eine Woche vor dem Tod von Mutter und Tochter hat ihr Nachbar Ali H. bei der Familie einen Netflix-Account eingerichtet.
Und er ist es auch, der dem Vater beisteht, als er am 29. Februar zunächst nicht in seine eigene Wohnung kommt, weil im Türschloss von innen ein abgebrochener Schlüssel steckt und die Tür blockiert ist. Ali H. hilft ihm dann auch beim Organisieren eines Schlüsseldienstes.
Und als dann die Wohnungstür geöffnet werden kann, ist Ali H. ebenfalls dabei, als Ahmad Z. dann die Wohnung betritt und beim Anblick der toten Tochter Tajala ohnmächtig zusammenbricht.
Ali H. versucht nun, dem schwer getroffenen Vater in der Zeit nach dem Mord an seinen Liebsten eine Stütze zu sein. So begleitet er ihn auch auf den schon erwähnten Trauermarsch, der ja intensivere Ermittlungen auch in politische Richtung fordert.
Ja, dabei arbeiten Andreas Voges und sein Team in diesen ersten Wochen mit größtem Einsatz, doch sie kommen kaum voran.
Es gibt ja so Fälle, da ist man relativ schnell beim möglichen Tatverdächtigen und kann dann sehr zielgerichtet auch ermitteln. Andere Fälle sind da, es zieht es sich etwas mehr und dieser Fall gehörte sicherlich zur letzten Kategorie.
Einen Erfolg gibt es allerdings inzwischen, denn die Kriminaltechnik hat in der Wohnung fremde DNA-Spuren sichern können.
Das klingt jetzt vielleicht für einige überraschend, denn wir hatten ja erzählt, dass in der gesamten Wohnung mit dem Feuerlöscher versucht worden ist, Spuren zu vernichten. Mhm. Vermutlich in der Hoffnung eben, dass da nichts gefunden werden kann. Doch offenbar hat sich der Täter dabei verrechnet.
Der Feuerlöschschaum oder Pulver ist es ja in dem Fall gewesen, war ein Pulverlöscher, wird gerne benutzt, um eben Spuren zu vernichten, vermeintlicherweise für Täter das, was in Teilen nicht so stimmt. Also es erschwert die Spurensuche, ganz klar, aber es verhindert nicht, dass wir bestimmte Spuren sichern können.
Zum Beispiel DNA-Spuren. Trotz des Pulvernebels in der gesamten Wohnung und auch an den Körpern der Opfer konnten die Kriminaltechniker menschliche DNA sichern. Die Proben werden dann sofort ins Labor geschickt, aber die Auswertung braucht etwas Zeit.
Parallel dazu gehen die Ermittler verstärkt an die Öffentlichkeit. Auch bei Täter-Opfer-Polizei wird gefahren. Jetzt hören das gleich. Da das damals ja eine aktuelle Fahndung war, wurden bei beiden Opfern die vollständigen Namen genannt. Das haben wir jetzt verändert.
Zum ersten Mal werden von der Polizei Fotos der beiden Opfer veröffentlicht. Der 38-jährigen Homas und ihrer 9-jährigen Tochter Tajala.
Wir suchen Zeugen. Zeugen, die Angaben machen können zu dem Geschehen. Zeugen, die was Verdächtiges beobachtet haben in der Umgebung zu dieser Tatzeit.
Wer uns heute auf YouTube sieht, der kann erkennen, dass wir jetzt natürlich auch die Fotos der beiden Opfer unkenntlich gemacht haben.
Die Ermittler hoffen sehr, dass besonders der Feuerlöscher eine wichtige Rolle bei der Aufklärung dieses Verbrechens spielen kann. Irgendwo muss er jetzt ja fehlen oder leer herumliegen. Deshalb wird speziell nach Hinweisen zu diesem Feuerlöscher gefragt.
Vermutlich sind der oder die Täter mit einem Feuerlöscher unterwegs am Sonnabend, den 29. Februar zwischen 7 und 18 Uhr. Hat sie jemand beobachtet oder eine Person bemerkt mit Pulverrückständen an der Kleidung oder am Körper? Wo wurden entleerte Feuerlöscher gefunden? Die Ermittler bitten um ihre Mithilfe und hoffen, dass die ausgesetzte Belohnung von 10.000 Euro hilft, das Verbrechen aufzuklären.
10.000 Euro, das ist bundesweit die Maximalsumme, die ausgelobt werden kann, zum Beispiel von einer Staatsanwaltschaft, wenn nach Hinweisen zu einem Tötungsdelikt gesucht wird. Und es scheint so, als würde dieser Aufruf die Ermittler tatsächlich voranbringen. Ja, wer weiß etwas zu dem Feuerlöscher, der beim Doppelmord an Mutter und Tochter in der Wohnung geleert worden ist? Das ist eine zentrale Frage in der Öffentlichkeitsfahndung und es gibt eine Vielzahl von Reaktionen.
Ja, denn viele Menschen möchten helfen, die diesen Aufruf wahrgenommen haben und so erreichen die Polizei immer wieder Hinweise dazu.
Also wir hatten dann irgendwann zwischenzeitlich eine Sammlung von 14 Feuerlöschern, glaube ich, hier bei uns auf der Dienststelle, von all möglichen Feuerlöschern, die irgendwo im Berliner Stadtgebiet gefunden sind. Ich glaube, wir haben sogar Hinweise aus Göttingen bekommen, sonst irgendwo, wo irgendwelche Feuerlöscher gelegen haben, die, ich sag mal, die Hinweisgeber meinen das wirklich sehr gut, aber war jetzt nicht unbedingt naheliegend, dass das unser gesuchter Feuerlöscher ist.
Ja, der ist übrigens bis heute nicht gefunden worden, dieser Pulverlöscher. Trotzdem wird er in dem Ermittlungsverfahren und im Prozess später eine wichtige Rolle spielen.
Aber zuerst passiert ja noch etwas anderes. Nach mehr als 3 Wochen stoßen die Ermittler auf sowas wie eine heiße Spur. Denn es gibt neue Nachrichten aus dem Labor.
Ja, der entscheidende Gamechanger war ja letztendlich und die ersten Ergebnisse der DNA-Analytik. Wir haben diese DNA-Spur gleich zuordnen können, weil DNA-Spurenverursacher war eben der Ali. Ali H. war ja bereits uns bekannt seit Anfang der Ermittlungen. Er war ja dabei, als der Familienvater die Wohnungstür öffnete. Er stand ja mit daneben.
Also der Nachbar, der mit seiner Familie im selben Haus wohnte wie Homer Z. und Tochter Tajala, der ebenfalls Afghane ist und der sich nach dem Verbrechen bemühte, dem Ehemann Trost zu spenden.
Ja, und dieser offenbar gutherzige Mann sollte jetzt der Täter sein. Auch Ahmad Z., der ja Frau und Tochter verloren hat, hat gegenüber der Polizei kein schlechtes Wort über Ali H. gesagt und schon gar keinen Verdacht geäußert.
Insofern hatten wir unser Augenmerk gar nicht so sehr auf Ali H. und waren am Anfang auch ein bisschen überrascht, muss man auch sagen, okay, dass er der fragliche DNA-Spurenverursacher war.
Natürlich hatten die Ermittler diesen Nachbarn schon am Tattag als Zeugen befragt. Auch sein Alibi wurde überprüft und routinemäßig eine DNA-Probe genommen, wie bei allen Personen, die an diesem Tattag in Tatortnähe gewesen waren.
Was man zur Bewertung dieser DNA-Spuren jedoch wissen muss, Ali H. war ja erst wenige Tage vor der Tat in der Wohnung der Opfer gewesen, um einen Netflix-Account einzurichten. Seine Spuren könnten vielleicht ja auch auf diesem Weg in die Wohnung gekommen sein. Sie bedeuten zunächst erstmal nicht zwingend, dass er auch der Täter ist.
Das stimmt. Wichtig ist dann nur, wo die Spuren genau in der Wohnung und am Tatort gefunden werden. Dazu kommen wir später. Auf jeden Fall hat die Mordkommission jetzt einen konkreten Ermittlungsansatz.
Und dann fangen wir natürlich an, uns ganz intensiv mit dieser Person zu beschäftigen. Wir haben geguckt, was hat er damals eigentlich als Zeuge gesagt? Was hat er den Tag über gemacht? Wo war er zur fraglichen Tatzeit? Haben das abgeglichen. Auch seine Ehefrau ist zu dem Zeitpunkt schon vernommen gewesen als Zeugin mit ähnlichen Fragen.
Ali H. ist zu diesem Zeitpunkt 32 Jahre alt und er lebt mit seiner Familie seit 2011 in Berlin, also seit 9 Jahren. Der Asylantrag ist bereits abgelehnt worden, aber es gibt damals keine Abschiebungen nach Afghanistan. Deshalb erhält die Familie immer wieder eine Duldung.
Ali H. kann kaum lesen und schreiben, aber er hatte schon als Kind in der Autowerkstatt seines Vaters in Afghanistan gearbeitet. Und so schlägt er sich dann auch in Deutschland als Automechaniker durch. Allerdings mehr schlecht als recht.
Das heißt, Geld ist bei ihm immer knapp. Und obwohl die Familie so wenig hat, verspielt er einen Großteil noch dazu am Automaten. Deshalb gibt es immer wieder Streit zwischen ihm und seiner Frau. Zuletzt am Morgen vor dem Mord an Homer und Tajala.
Und bei diesen Streits zwischen ihm und seiner Ehefrau zeigt sich auch die andere, die weniger freundliche Seite des Nachbarn.
Nach außen hin eine gewisse Freundlichkeit, aber tatsächlich auch innerfamiliär gewalttätig. Es gab Gewaltvorfälle in der Familie. Die Kinder waren teilweise durch das Jugendamt aus der Familie genommen worden. Gewaltvorfälle gegenüber der Ehefrau. Also doch eine sehr patriarchalische Person, die an althergebrachten familiären Strukturen, wie er sie aus Afghanistan kannte, festgehalten hatte und sich dementsprechend auch Frauen gerade gegenüber als überlegen betrachtete.
Nur Ali H. hat für die Tatzeit ein Alibi. Genau dieses Alibi beginnen die Ermittler jetzt aber genau zu untersuchen. Und dabei stellen sie fest, dass Ali H. am Tattag, also am 29. Februar, außerordentlich und vor allen Dingen viel beschäftigt war.
Musik. Weil beim Angriff auf Homer Z. auch ihr Smartphone zerstört worden ist, wissen die Ermittler nach der Auswertung aller digitalen Spuren, dass der Täter um die Mittagszeit kurz nach 12 Uhr in der Wohnung gewesen sein muss.
Ali H. sagt aber, dass er das nicht gewesen sein kann. Er hatte an dem Tag so viel zu tun. Zum Beispiel war er 3-mal im Supermarkt einkaufen. Er war bei der Post, um ein Handy abzuholen. Und er hat dann noch viele andere Beispiele genannt.
Er war sogar mit seinen Kindern bei McDonald's essen, obwohl seine Frau zu Hause für alle gekocht hatte. Das ist dann schon wieder merkwürdig.
Er hat dann plötzlich Aktivitäten mit seinen Kindern entfaltet als fürsorglicher Vater, der hat er vorher noch nie gemacht. Also er ist mit ihnen dann nach Weißensee gefahren, ist dort im Park spazieren gegangen, ist dann wieder nach Hause gefahren und hat dann seine Frau quasi geschnappt. Man ist dann über eine Lidl-Filiale, auch das konnten wir minutiös nachvollziehen, wieder nach Weißensee gefahren, weil es an dem Park so schön gewesen ist. Auch seine Frau hat diese Aktivitäten gar nicht verstanden, die er an diesem Tag entfaltete.
Er hat auch noch Fotos davon gemacht und zeigt die dann allen so ganz beiläufig. Seht mal, was wir an dem Tag so alles gemacht haben. Also mit dem Mord kann ich gar nichts zu tun haben.
Doch für die Ermittler klar ist gerade das verdächtig. Dieser wilde, völlig ungewohnte Aktivismus als liebevoller Familienvater samt der genauen Dokumentation seines doch so vollen Tages mit der Familie.
Tatsächlich gehen die Ermittler jetzt Minute für Minute den Tagesablauf von Ali H. durch. Und zwar indem sie sein Smartphone und die Aufnahmen diverser Überwachungskameras auswerten. Dazu auch noch die Zeitstempel auf den Kassenbons aus diesen Supermärkten und dem McDonald's-Restaurant. Und diese Erkenntnisse vergleichen sie dann mit seinen Aussagen und den Aussagen seiner Frau.
Ja, und diese Fleißarbeit, die lohnt sich, denn die Ermittler stellen fest, die Aussagen der beiden Eheleute weichen voneinander ab. Und dann wird auch noch klar, es war gar nicht Ali H., der da in der Postfiliale war. Die Überwachungskamera dort zeigt etwas anderes.
Das haben wir uns dann natürlich mal haarklein alles angeguckt. Wir waren in der Postfiliale. Die Videoaufzeichnungen haben wir zum Beispiel gesichert und gesichtet und festgestellt, der war gar nicht da. Es waren nur zwei seiner Söhne dort in der Filiale, um tatsächlich das zu machen. Aber er war gar nicht da. Plötzlich tat sich eine Zeitspanne auf von, ich meine, es war rund eine Dreiviertelstunde, bis eine Stunde, in der Ali H. kein Alibi mehr hatte.
Ja, aber wo war Ali H., als er angeblich auf der Post war, um ein Handy abzuholen, dann aber doch nicht dabei war? Erstaunlicherweise war das genau um die Mittagszeit herum, also zur Tatzeit.
Bisher haben die Fahnder ja nur im Verborgenen gegen Ali H. ermittelt. Jetzt aber laden sie ihn ganz offiziell zur Vernehmung ein. Zunächst noch als Zeugen. Aber bis zu diesem Vernehmungstermin, der am 27. März stattfand, also 4 Wochen nach dem Mord, gab es bereits einen Haftbefehl.
Er ist dann hier bei uns, ich glaube sogar in diesem Zimmer hier, dann durch 2 meiner Vernehmungsbeamten, die Ali H. vernommen haben, verhaftet worden formell.
Doch Ali H. bestreitet energisch, für den Tod von Homa und ihrer Tochter Tajala verantwortlich zu sein. Er bestreitet auch, Geldprobleme zu haben. Und er und seine Anwälte haben auch eine Erklärung für seine DNA-Spuren in der Wohnung.
Na klar, das ist natürlich der Hinweis auf die Hilfe beim Einrichten dieses Netflix-Accounts eine Woche vor dem Mord. Außerdem will er die 9-jährige Tajala am Tag vor der Tat auf dem Spielplatz einmal übers Haar gestrichen haben.
Das ist natürlich eine Erklärung, die erstmal funktioniert, aber ob sie wirklich die genaue Spurenlage am Tatort erklären kann, das werden wir später nochmal ganz genau besprechen. Auf jeden Fall gibt es nach der Verhaftung von Ali H. erstmal eine Durchsuchung seiner Wohnung und die Ermittler finden nichts.
Ja, aber eine wichtige Erkenntnis brachte diese Durchsuchung ja trotzdem. Denn als die Ermittler nach ihrem Eintreffen der versammelten Familie von Ali H. erklären, was die Durchsuchung eigentlich soll, passiert Folgendes. Noch einmal Andreas Voges dazu.
Wir sind hier, weil wir suchen unter anderem einen Feuerlöscher. So, und da ist einer der Söhne von Ali H. gleich losgesprintet, ist rausgelaufen auf den Balkon und da war ein Schrank und hat die Schranktür aufgemacht und sagt, hier ist er. Und dann guckte er hin, wo ist denn der Feuerlöscher? War klar, dort wurde eigentlich erwartet, aber er war nicht mehr da. Und das war für uns natürlich wieder ein weiteres Indiz, dass dort genau das Tatmittel fehlte, was wir für die Tatausübung vermuteten und was es ja auch erklären würde.
Das ist schon Hammer, oder?
Ja.
Da will der Sohn den Vater unterstützen und zeigen, dass der Feuerlöscher am Platz ist.
Und der bringt die Spur.
Und dann fehlt er plötzlich. Mhm. Ist natürlich kein harter Beweis, aber wir haben es gehört, ein weiteres Indiz.
Ja, und die Ermittler finden ja noch weitere Hinweise dafür, dass Ali H. womöglich der Täter ist.
Er hat ihm Flugtickets gekauft für sich selbst und zwei seiner jüngsten, oder für seine beiden jüngsten Söhne. Und er hat eigens dafür ein Auto verkaufen müssen, um nach Afghanistan zu fliegen. Was natürlich auch für uns ein deutliches Fluchtanzeichen war. Er konnte diesen Flug nicht antreten, weil Corona-bedingt dieser Flug gestrichen wurde. Und das sind natürlich immer weitere Faktoren, die uns dann immer sicherer machen, dass wir dort auf der richtigen Seite sind oder auf der richtigen Fährte sind.
Da haben die Ermittler also ein bisschen Glück gehabt.
Haben sie.
Ne? Der Flug nach Afghanistan wäre ja schon am 17. März gewesen, also 2,5 Wochen nach dem Mord. Erst am 27. März wurde er ja dann verhaftet. Also ohne Corona wäre Ali H. womöglich irgendwo anders gewesen und nicht in Deutschland.
Er wäre in Afghanistan gewesen und da es kein Rechtshilfeabkommen gab, wäre er nicht ausgeliefert worden, ganz sicher nicht. Jetzt aber macht ihn dieser verpasste Flug noch verdächtiger, genauso wie die Tatsache, dass er sich einen Monat vor dem Mord bei der Bank nach einem Kredit erkundigt hatte, in Höhe von 20.000 Euro. Er wollte sich eine eigene Autowerkstatt aufbauen, doch das klappte nicht. Die Bank wollte von ihm diverse Unterlagen und die hat er nie geliefert.
Und so sitzt Ali H. nun wegen Mordverdachts in der U-Haft in Berlin-Moabit und beteuert nach wie vor aber seine Unschuld. Dabei bleibt er auch, als die Ermittler weitere DNA-Spuren von ihm an den Körpern der beiden Opfer finden.
Am Anfang waren eben auf der Bekleidung der Tajala, des Mädchens, gerade im Bereich der Hose, der rückwärtigen Seite der Hose, also wo man sagen kann, wo der Täter angefasst haben muss, als er sie kopfüber in die Toilette gesteckt hatte. Und dann im weiteren Verlauf auch bei der Mutter. Wir haben dann im Bereich der Finger, der Bekleidung eben diese DNA-Spuren des im Haus wohnenden Ali H. sicherstellen können und zuordnen können. Sodass es immer wahrscheinlicher wurde, dass diese DNA-Spuren nur im Rahmen der Tathandlung gesetzt worden sein können und nicht durch eine zufällige Begebenheit.
Das heißt, immer mehr Indizien sprechen jetzt dafür, dass Ali H. der Täter sein könnte. Er hat kein Alibi, im Gegenteil, er hat versucht, eins zu erfinden und er hat dabei gelogen. Er leidet chronisch unter Geldmangel und am Tatort und an den beiden Opfern finden sich belastende DNA-Spuren von ihm.
Für die Staatsanwaltschaft reicht das, um Anklage gegen Ali H. zu erheben. Am 14. September 2020, also 6,5 Monate nach der Tat, beginnt der Prozess gegen ihn. Mord aus Habgier lautet dann die Anklage. Ali H. habe immer Geldsorgen gehabt und er habe gewusst, dass die Familie Z. größere Bargeldsummen in ihrer Wohnung aufbewahrte.
Für Ahmad Z. ist das schwer auszuhalten. Ausgerechnet sein Nachbar und Landsmann Ali H. soll der Mörder seiner Frau und seiner Tochter sein. Ihn macht das fassungslos. Seine Anwältin Nadia Samur, die vor Gericht die Nebenklage vertritt, beschreibt das so.
Er ist unfassbar schockiert, dass der Angeklagte das gemacht haben soll, eben weil es eben dieses nachbarschaftliche Verhältnis gab. Kein enges, aber immerhin ein respektvolles Miteinander.
Laut Anklage wollte Ali H. Geld von der Nachbarin leihen. Als sie das ablehnte, geriet er in Wut und hat sie getötet. Die kleine Tochter musste sterben, weil sie ihn kannte und Zeugin des Mordes an ihrer Mutter geworden war. Danach habe er die Wohnung durchsucht, die 20.000 Euro in dem Pappkarton aber nicht gefunden.
Anschließend habe er den Feuerlöscher aus seiner Wohnung geholt und versucht, die Spuren zu beseitigen. Zum Schluss hat er dann offenbar noch einen Schlüssel von innen ins Schloss der Wohnungstür gesteckt und die Tür von außen zugezogen, um sie so zu blockieren.
Die Anklage in sich ist schlüssig. Allerdings, vor allem was das Motiv betrifft und den Tathergang, da fußt vieles auf Vermutungen. Damit ist auch für den Ankläger, Staatsanwalt Johannes Joost, klar, Einfach wird der Prozess nicht.
Nun ja, es ist ein Indizienprozess. Man hat keine sozusagen Zeugen, die Tat direkt gesehen haben. Und man hat auch keine Videoaufnahmen in der Richtung, aber man hat Spuren. Die können nur vom Täter stammen und sie stammen von dem Angeklagten. Hinzu kommt noch, dass der Angeklagte für die festgestellte Tatzeit kein Alibi hat und dass der Angeklagte ein Motiv hat, ein finanzielles. Er war pleite.
Der Anwalt von Ali H., Robert Tietze, sieht die Sachlage allerdings ganz anders. Er stellt die gesamte Beweisführung der Staatsanwaltschaft in Frage.
Ob die Verbindung zwischen der Person des Angeklagten und dieser schrecklichen Bluttat besteht, ist höchst zweifelhaft. Da sind ja auch weitere DNA-Spuren gefunden worden, unter anderem von einem anderen Nachbarn. Und da war sich die Staatsanwaltschaft nicht zu schade, die Erklärung abzugeben, dass das im Fahrstuhl angerieben sein könnte.
Ja, das war aber nur eine Mikrospur, kein Vergleich zu der Spurenlage bei Ali H. Wie auch immer, die Verteidigung geht hier aufs Ganze. Sie weiß, direkte, eindeutige Beweise gibt es nicht, nur Indizien und Spuren. Und die versucht sie jetzt zu erschüttern. Denn gelingt ihr das, dann gilt im Zweifel für den Angeklagten.
Ja, und da hat es ja in manchen Prozessen manche erstaunliche Wendungen schon gegeben, die man nicht für möglich gehalten hätte. Da gab es am Ende Urteile, die anders ausfielen, als die Anklage gefordert hatte, bis hin zu Freisprüchen.
Doch dann macht Ali H., und das während der Prozess bereits läuft, in der Untersuchungshaft in Moabit einen entscheidenden Fehler. Wir sind im Dezember 2020. Seit einem Vierteljahr wird vor dem Landgericht Berlin gegen Ali H. verhandelt. Und dann passiert etwas, was auch Mordermittler Andreas Voges überrascht.
Wichtiger Punkt war, dass er einem Mitgefangenen die Tat gegenüber gestanden hatte. Es war auch ein afghanischer Mitgefangener, soweit ich mich erinnere, mit dem er zusammen in der Untersuchungshaftanstalt als Hausmeister oder ähnliches irgendwie gearbeitet hatte und demgegenüber hat er die Tat eingeräumt.
Dieser Mitgefangene meldet sich erst bei den Ermittlern, also bei der Polizei, und wiederholt dann seine Aussage, auch vor Gericht. Er wirkt dabei absolut glaubwürdig und er erzählt auch, der Angeklagte hätte sich in der Haft als Frauenheld dargestellt und geprahlt, er hätte eine Affäre gehabt mit seinem späteren Opfer Homa Z.
Diese Affäre hat es ganz sicher nicht gegeben, da sind sich alle einig. Die hat Ali H. sich ausgedacht. Vielleicht wollte er ein Verhältnis haben, vielleicht begehrte er die Nachbarin, aber die hielt Abstand zu ihm und verbot ihrer Tochter sogar den Umgang mit seinen Kindern, weil die, geprägt durch den Vater, gewalttätig waren. Und genau diese Ablehnung, diese Zurückweisung von Ali H. erklärt für Andreas Voges auch die Brutalität der Tat.
Es passt natürlich auch auf die Vielzahl, diese Emotionalität der Stiche, die ja das zum Ausdruck bringen, wenn jemand 37 Mal auf sein Opfer einsticht. Man muss das ist auch körperlich extrem anstrengend, muss man ja einfach mal überlegen. 37 Mal hintereinander, da ist wirklich viel Hass dabei. Nämlich Hass dergestalt, könnte man es interpretieren, dass sie ihn zurückgewiesen hatte, dass sie in der Vergangenheit sich über seine Familie gestellt hatte, von der sozialen Herkunft her, den Kontakt zu seiner Familie, zu ihm abgewiesen hatte und eigentlich er sich jetzt hat er sie so viel Hass eben aufgebaut in der Situation, dass er diesem Hass dann eben auch freien Lauf gelassen hat nach dem Motto, jetzt zeige ich dir mal, wer ich bin. Und das würde das Ganze sehr, sehr gut erklären.
Natürlich ist die Prahlerei von Ali H. gegenüber den Mitgefangenen kein echtes Geständnis. Vor Gericht beteuert er weiter seine Unschuld. Aber sie ist ein weiteres Indiz in einer langen Kette von Beweisanzeichen, den DNA-Spuren, dem falschen Alibi, dem verschwundenen Feuerlöscher, dem geplanten Fluchtversuch nach Afghanistan und so weiter und so weiter.
Das Gericht nimmt sich für diesen Prozess, um all diese Beweise, Indizien eben prüfen zu können, sehr viel Zeit. Und es dauert dann letztendlich mehr als 1,5 Jahre, bis dann am 4. April 2022 ein Urteil gesprochen wird.
Und das ist ein klares, ein eindeutiges Urteil.
Der Angeklagte wurde wegen Mordes in zwei Fällen zu einer lebenslangen Freiheitsstrafe verurteilt und es wurde zusätzlich die besondere Schwere der Schuld angeordnet.
Sie haben jetzt gerade die Gerichtssprecherin Lisa Jani gehört, die direkt nach der Urteilsverkündung erklärt hat, dass es die besondere Schwere der Schuld gibt und die hat auch mit der besonderen Grausamkeit dieses Verbrechens zu tun. Und diese besondere Schwere der Schuld legt fest, dass Ali H. eben nicht bereits nach 15 Jahren Haft auf Bewährung entlassen werden kann.
Er wird also deutlich länger im Gefängnis bleiben. Bis heute bestreitet Ali H., etwas mit dem Mord zu tun zu haben. Und auch sein Verteidiger Robert Tietze hielt ihn damals zumindest nach außen hin für unschuldig.
Ein Fehlurteil. Die haben den Falschen auf der Anklagebank sitzen gehabt von Anfang an. Und die haben jetzt auch den Falschen verurteilt. Davon geht die Verteidigung aus. Die Verteidigung hat ja nicht nur versucht, den Angeklagten von dem Fehlurteil zu bewahren, sondern wir wollten auch die Kammer, das Schwurgericht, davor bewahren, hier den Unschuldigen zu verurteilen. Das ist uns trotz anderthalb Jahren Kampf nicht gelungen. Die Verteidigung wird Revision einlegen.
Revision hat die Verteidigung dann auch eingelegt, aber vergeblich. Im Januar 2023 erklärt der Bundesgerichtshof das Urteil für fehlerfrei und rechtskräftig. Ali H. bleibt also in Haft.
Und er hat ja uns gegenüber die Tat nie gestanden. Aber wir haben nie einen Zweifel gehabt, da nicht den richtigen gehabt zu haben, sondern da passte dann alles zusammen. Letztendlich in der Person von Ali H. haben sich viele Dinge genau so erklärt, wie wir sie auch anfangs vermutet haben. Und da hatten wir überhaupt keine Zweifel, dass wir in Ali H. den richtigen hatten.
Der Tod von Homa Z. und ihrer 9 Jahre alten Tochter Dajala hat viele Menschen sehr bewegt, nicht nur in Marzahn. Ein Jahr nach den Morden hat eine Künstlerin im Marzahner Bürgerpark einen Gedenkstein errichtet für die beiden Mordopfer.
Darauf sieht man ein Bild von Mutter und Tochter und darunter steht: In unseren Herzen lebt ihr weiter. Ein paar Wochen später ist der Gedenkstein von Unbekannten zerstört worden.
An der Stelle bedanken wir uns fürs Zuhören. Wir sind im Visier Verbrecherjagd in Berlin und Brandenburg und in 14 Tagen gibt es eine neue Folge.
Da geht es um einen Fall, der uns in unserer Fahndungssendung Täter, Opfer, Polizei schon sehr lange und immer wieder beschäftigt. Seit Mai 2005 ist Alexander Luchterhand verschwunden. Ein Mann, der von einem Hochhaus aus am Anton-Zewkow-Platz in Berlin den Polizeifunk abgehört hat und dann viele Medien mit Informationen versorgt hat, auch uns vom RBB.
Das ist eine wirklich schillernde Figur, auch mit Verbindungen in die kriminelle Welt. Die Polizei geht von einem Verbrechen aus, von einem Tötungsdelikt, doch bis heute gibt es keine Leiche. Aber Anfang 2025 plötzlich dann neue Entwicklungen in diesem rätselhaften Fall.
Wem kam Luchterhand in die Quere? Was könnte passiert sein damals im Mai 2005? Wir sind auf Spurensuche. Mehr dazu in 14 Tagen.
Ja, und bis dahin wollen wir Ihnen noch die neue Staffel von Dark Matters, die Geheimnisse der Geheimdienste, empfehlen. Das ist ein Podcast vom SWR und von rbb24 Inforadio. Bei Dark Matters wird aus dem Nähkästchen geplaudert. Im Mittelpunkt steht alles, was die Geheimdienste lieber ganz schnell weggeschlossen hätten. Versteckte Informanten, vergeigte Operationen, verlorene Geheimdokumente.
In der vierten Staffel geht es um die aktuellen Herausforderungen für Geheimdienste rund um hybride Kriegsführung, Cyberattacken und Anschlagspläne. Im Gespräch mit Moderatorin Eva-Maria Lemke, die beiden Top-Experten der ARD, Michael Götschenberg und Holger Schmidt.
Dark Matters finden Sie natürlich in der ARD Audiothek, genauso wie im Visier. Und uns gibt es ja außerdem auch als Videoformat bei YouTube. Wir freuen uns über freundliche Kommentare und eine gute Bewertung.
Das war's für heute. Schön, dass Sie bei uns waren. Und auch heute darf ein Gedanke am Schluss nicht fehlen. Das Böse ist vor allem die Abwesenheit von Empathie. Also egal, was Sie jetzt noch tun, seien Sie empathisch. Das Leben ist zu kurz, um böse zu sein.
Im Visier, Verbrecherjagd in Berlin und Brandenburg, ist eine Produktion des RBB. Manuskript Henno Osberghaus, Redaktion Jörg Simon, Moderation Uwe Madel und Elvira Siebert.
Im Visier, Verbrecherjagd in Berlin und Brandenburg. Ein Podcast vom RBB.